Diese Episode von Fohlenfutter wird euch präsentiert von Autohaus Mommerskamp in Mönchengladbach. Euer Partner für Mitsubishi, Honda und GWM mit den Modelllinien Aura, Way und Haval.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite der Leitung Thomas Gruhlke. Hallo Thomas.
Hallo Carsten, hallo zusammen.
Ja, wir sprechen heute über ein Testspiel beim VfL Osnabrück, ein 2:2 dort, und natürlich schauen wir voraus auf das wichtige Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag. Aber zunächst, Thomas, gehen wir nach Osnabrück. Du bist vor Ort gewesen an der Bremer Brücke. Bremer Brücke, da fällt einem das ein oder andere komische Pokalspiel der Borussen ein. Erfolgreich, aber auch nicht erfolgreich. Es gab dort ein 1:4 vor langer Zeit, 1992, ein 1:2 und ein 1:0-Sieg. Damals traf ein gewisser Marco Marin, inzwischen selbst schon Manager in Belgrad. Ja, lange her, und jetzt warst du dort zum Testspiel, Thomas. Hast wieder zwei Gladbacher Tore gesehen, aber auch zwei Osnabrücker. Und was ist deine hauptsächliche Erkenntnis aus diesem Testspiel?
Ja, also zunächst mal verbinde ich die Bremer Brücke mit meiner ersten Fahrt vor 2 Jahren. Da hat Borussia ja schon mal dort gespielt, allerdings nicht gegen den VfL Osnabrück. Das war damals, war der Verein nur der Gastgeber für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den TuS Bersenbrück. Und da gab es ein 7-0, das ist dann schon mal ein Unterschied zum Spiel vom vergangenen Donnerstag. Und zum anderen war da auch sehr, sehr gutes Wetter, es war ein Spiel im August. Jetzt war es dann doch deutlich ungemütlicher, aber wir kennen das ja in diesen Länderspielpausen, da gibt es Testspiele und häufig sitzen wir dann am Fohlenplatz, am Borussia-Park, und da pfeift auch ordentlich der Wind durch. Also insofern war das kein Unterschied zu den sonstigen Testspielen, die wir so haben. Ansonsten muss man aber sagen, war das ein sehr, sehr schöner Rahmen erstmal für so eine Partie, denn ich denke, viele Spieler, die aufgelaufen sind für Borussia Mönchengladbach, die haben das so eine Atmosphäre und so eine Kulisse auch noch gar nicht erlebt. Es waren 5.600 Fans da, auch viele Gladbach-Fans. Insofern war das ein schöner Rahmen für so eine Partie. Ja, und sportlich habe ich ein 2:2 gesehen, bei dem man sagen muss, die erste Halbzeit war nicht gut, sie war auch nicht gut genug, selbst wenn man anerkennen muss, dass die Gladbacher Mannschaft natürlich stark zusammengewürfelt war. Das ist letztlich immer in den Länderspielpausen so, dass dort unter normalen Umständen eine Startelf auf dem Platz steht, die man so in der Bundesliga wahrscheinlich nicht sieht. Und diesmal war es vielleicht noch mal ein bisschen mehr so, weil es gab zum einen ein Dutzend Länderspielabstellungen, ein Dutzend Nationalspieler, die nicht dabei sein konnten. Dann gibt's natürlich die Langzeitverletzten, die nicht dabei waren. Und zusätzlich hat Trainer Eugen Polanski auch einigen Spielern eine Verschnaufpause gegönnt, die hätten spielen können, aber wenn es jetzt drauf angekommen wäre, aber jetzt halt einfach mal eine Pause bekommen haben. Rocco Reitz, Philipp Sander, Torwart Moritz Nikolas und Franck Honorat beispielsweise. Insofern haben jetzt dann auch direkt in der Startelf 3 Spieler gestanden, die aus dem Nachwuchsbereich kommen, aus der U23, mit Yannick Michaelis, Veit Stange und Yassir Atti. Insofern muss man das natürlich dann schon richtig einordnen, aber die Borussen haben selber auch keinen Hehl draus gemacht, dass das zu wenig war, lagen 0:2 zurück. Positiv war dann, wie die Mannschaft das Ergebnis noch gedreht hat, dass es noch ein 2:2 gab, mit einer Elf dann, die noch peu à peu immer jünger wurde. Am Ende haben auf dem Platz nur noch Nachwuchsspieler gestanden. Wenn ich das so sage, nur Nachwuchsspieler, dann ist da auch Weil Moya dabei. Aber der war dann tatsächlich der erfahrenste, in Anführungsstrichen, Profi auf dem Platz, der 17-Jährige. Das sagt dann ja auch schon ziemlich viel aus. Und Veit Stange war dann Kapitän. Also ich denke, das muss man dann schon mit berücksichtigen, dass man dann vielleicht bei dem Drittliga-Spitzenreiter nur 2:2 spielt. Ich denke, die Jungs haben das sehr gut gemacht, die jungen Spieler. Und ich gerade für sie war das mit Sicherheit eine sehr wertvolle Partie.
Erfahrung ist ja das, was immer gut tut, sei es auch in einem solchen Freundschaftsspiel. Und ich denke auch, dass diese Stadionatmosphäre gerade für die jüngeren Spieler dann schon noch mal was Besonderes ist. Und am Ende bleibt dann natürlich auch ein 0-2 aufgeholt, was ja dann auch immer von uns Journalisten für eine gewisse Moral in einer Mannschaft spricht und spricht in dem Fall dann eben auch für die Mannschaft. Es war ja auch ein Spiel, in dem wir vorab vermutet haben, Thomas, dass Nathan Gumu schon wieder ein paar Minuten bekommt, aber der hatte ja nun einen kleinen Rückschlag erlitten und war dann eben noch nicht dabei. Also dieses Comeback ist ausgefallen in dem Testspiel gegen Osnabrück, mussten Gumu dann noch weiter warten und das war sicherlich so nicht geplant, war so ein kleiner Wermutstropfen für den Abend in Osnabrück, aber insgesamt denke ich mal, wird Eugen Polanski die ein oder andere Erfahrung gemacht haben. Ich glaube, in der ersten Halbzeit, Thomas, war Florian Neuhaus Kapitän der Mannschaft. Wie hat er sich verkauft?
Ja, ist richtig. Florian Neuhaus war der Kapitän, Rocco Reitz fehlte ja, Nico Elvedi, also Tim Kleindienst, die ganzen, in Anführungsstrichen, Kapitäne, auch Philipp Sander, Kevin Dix, die waren alle nicht mit dabei in Osnabrück. Insofern hat dann Florian Neuhaus die Binde übernommen. Ja, grundsätzlich muss man sagen, in der ersten Halbzeit, da gab es zu viele Missverständnisse im Spiel nach vorne und hinten haben sich die Borussen so ein paar Fehler erlaubt, die sie sich im Ligabetrieb nicht erlauben dürfen und sich wahrscheinlich auch nicht erlauben würden. Da gab es ein paar unnötige Eckbälle, einer führte dann auch zum 1-0. Also es war insgesamt mit Sicherheit eine erste Halbzeit, die vieles zu wünschen übrig ließ. Erst in der Nachspielzeit, da stand es dann schon 0-2, gab es im Grunde die ersten beiden richtig guten Torchancen, wo Osnabrücks Torwart dann mal ordentlich gefordert war. Also Florian Neuhaus ist da jetzt nicht wahnsinnig negativ oder wahnsinnig positiv aufgefallen. Es war halt insgesamt keine gute erste Halbzeit. Neuhaus hat 75 Minuten gespielt. Er gehörte zu den Profis, die noch relativ lange auf dem Platz gestanden haben. Er gehörte ja auch zu denen, die relativ wenig Spielpraxis bei den Profis in den vergangenen Wochen hatten. Also für ihn war das ja schon eine Partie, die sich in dem Zusammenhang gelohnt hat. Dafür sind diese Testpartien ja in den Länderspielpausen auch da. Da gehört Marvin Friedrich auch dazu, der relativ lange gespielt hat. Und auf der anderen Seite gab es dann halt relativ wenig Spieler, die Partie jetzt genutzt haben, um einfach so im Flow zu bleiben. Yannick Engelhardt gehörte dazu und wenn man jetzt die letzten Wochen sieht, dann sicherlich auch ein Kevin Stöger, ein Hugo Bolin und ja selbst ein Velmoja, der ja jetzt zuletzt doch einige Einsätze hatte und auch schon von Beginn gespielt hat. Also insofern die Spieler, die haben sollten eher so ein bisschen den Rhythmus behalten. Dazu dann die paar, die eben ja Spielpraxis sammeln konnten, wertvolle Minuten eingesammelt haben und dann ansonsten die Jugendspieler, die halt ja zum Erfahrungsgewinn mit dabei waren. Also es ist, glaube ich, so eine Partie, wo mehr der Einzelne was rauszieht, als dass jetzt die Mannschaft an sich irgendwas mitnimmt, was sie jetzt in die Vorbereitung auf das Heidenheim-Spiel irgendwie mitnehmen kann, weil da wird dann eben eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld stehen und das wird sie sich jetzt in der Woche erarbeiten. Wir haben es jetzt Montagvormittag, wo wir den Podcast aufnehmen, also das heißt, die Vorbereitung auf das Spiel gegen Heidenheim beginnt heute Nachmittag für uns. Da wird das erste Training sein. Da werden wir dann auch zugegen sein. Carsten, du bist dann da und dann schaust du dir das Training an. Da wird man sehen, wer rückt wieder dazu zum Team. Sollen Kota Takay und Jan Obig wieder ins Training einsteigen? Die sind aber wahrscheinlich noch kein Thema für das Spiel jetzt am Wochenende für den Kader. Ja, und dann werden wir auch wahrscheinlich ein Update bekommen, wie es Tobi Sippel geht. Das war so der einzige Wermutstropfen des Spiels, dass er sich da in einer Aktion in der ersten Halbzeit verletzt hat, ausgewechselt werden musste. Er hat nochmal kurz versucht, hat aber gemerkt in der Wade, dass das funktioniert nicht mehr, musste raus und Florian Dimmer ist dann ins Tor gerückt. Also insofern, das ist mit Sicherheit eine Personalie, die ja, die nicht gut gelaufen ist. Und du hast es gesagt, Nathan Gumu hat noch nicht spielen können. Er hätte mit Sicherheit jetzt auch nur einen relativ kurzen Einsatz bekommen. Das wäre was wieder zum Reinschnuppern gewesen. Aber das musste jetzt vertagt werden und muss man jetzt auch abwarten, wie sehr ihn das jetzt zurückgeworfen hat. Eugen Polanski hat einen Tag nach der kleineren oder nach der Verletzung, die er sich dazu gedacht hat, also es war keine Verletzung in dem Sinne, er hat, sondern einfach nur mal vorsichtshalber das Training abgebrochen hat, da hatte Polanski schon eine Entwarnung gegeben. Also insofern gehen wir mal davon aus, dass er heute normal wieder mittrainieren kann.
Ja, bei Ngumu ist ja die Sache, dass sich seine Achillessehnenriss bald jährt. Ist im April, Anfang April in Hamburg nach dem Spiel beim FC St. Pauli passiert. Also das wird, auch wenn er jetzt zurück im Training ist, noch dauern, bis Eugen Polanski mit Nathan Ngumu wieder richtig planen kann. Das weiß Ngumu ja auch. Ich habe zuletzt mit ihm gesprochen. Wir haben ihn ja in der Reha-Phase begleitet, haben ihn immer wieder getroffen. Und er ist sehr positiv. Ich glaube, das ist auch wichtig nach einer solchen Verletzung. Weiß aber auch, dass er auf keinen Fall zu viel Speed ins Comeback geben darf. Das hat sich ja nun auch in der Saison gezeigt, bei Tim Kleindienst, auch bei Robin Hack. Wenn man zu früh wieder einsteigt, dass das auch kontraproduktiv sein kann. Von daher mal abwarten, wie es bei Ngumu dann weitergeht. Da ist noch Geduld gefragt. Er hatte schon auf dieses Osnabrück-Spiel gehofft, hatte gehofft, dort wenigstens ein paar Minuten, und das war ja auch das, was Eugen Polanski eigentlich in Aussicht gestellt hatte, ihn einfach mal wieder auf dem Platz zu sehen, im Trikot zu sehen, auch als mentalen Push dem Ngumu das mitzugeben. Hat nicht geklappt. Man wird sehen, wie es da weitergeht. Aber Geduld ist halt nach einer solchen Verletzung ein ganz, ganz großes und wichtiges Wort. Und ja, wie gesagt, Comeback an der Stelle verschoben. Und ich würde sagen, machen wir einen Strich unter Osnabrück. Du warst, wie gesagt, vor Ort mal wieder nach Osnabrück gefahren. Und ja, es ist immerhin ein Testspiel in einem Stadion, da hat man noch eine ganz schöne Atmosphäre. Auch als Reporter ist das ja nun immer noch was anderes. Und ja, dann schauen wir jetzt mal, und zwar auf den kommenden Samstag. Zuvor aber eine kleine Werbeeinblendung.
So, kurze Auszeit von der Fohlenwelt, aber die lohnt sich. Kennt ihr schon den neuen Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid? Der steht gerade bei unserem Sponsor Autohaus Mommerskamp hier in Mönchengladbach auf dem Hof. Und er ist wirklich beeindruckend. Mit 8 Jahren Garantie, Panoramaglasdach, Yamaha Soundsystem, 360-Grad-Kamera und ein Allradsystem, das auch dann funktioniert, wenn der Rasen so aussieht wie nach 90 Minuten Bundesliga. Elektrisch fahren im Alltag bis zu 85 Kilometer, Hybrid auf der Langstrecke. Das Beste aus beiden Welten sozusagen. Ab 257 Euro monatlich ist der schon eurer. Einfach mal reinschauen unter autohaus-mommerskamp.de oder direkt vorbeikommen. Mommerskamp ist euer Mitsubishi-Partner in Mönchengladbach. Und jetzt zurück zu den Fohlen.
Ja, das nehmen wir zur Kenntnis und gucken jetzt wieder auf den Fußball, auf Heidenheim. Samstag, 15.30 Uhr, die korrekte Bundesliga-Anstoßzeit. Ein Borussia-Park, der ein ganz, ganz wichtiges, wie ich finde, ein ganz, ganz wichtiges Spiel erleben wird gegen den ersten FC Heidenheim, gegen den Tabellenletzten, muss man sagen, gegen eine Mannschaft, die im Grunde ja die Hoffnung aufgegeben hat, wenn man so die Stimmen aus Heidenheim hört. Aber vielleicht macht sie genau das gefährlich. Darüber werden wir jetzt reden, Thomas. Und worüber wir natürlich reden werden, ist, mit welchem Personal Eugen Polanski dieses Spiel angeht. Ja, Tabellenletzte und Thomas, du bist unser Statistikexperte. Tabellenletzte und Borussia, das ist ja so eine Geschichte. Also es war nicht immer, sagen wir mal, der leichteste Auftrag, gegen diese Mannschaften, die ganz unten stehen, zu spielen für die Borussen in der Vergangenheit.
Nee, da hast du recht. In den vergangenen Jahren hat es eine Serie gegeben, glaube ich, von 5 oder 6 Spielen hintereinander gegen Tabellenletzte, wo es dann keinen einzigen Sieg gab. Das ist allerdings Historie mittlerweile. Schon im vergangenen Winter gab es 1-2 Spiele gegen Tabellenletzte, die wurden siegreich gestaltet, unter anderem in Heidenheim und auch in Mainz, wenn ich mich recht erinnere, war Mainz, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann auch Tabellenletzter. Also insofern, das können wir, glaube ich, ad acta legen. Aber du hast es schon angesprochen, Heidenheim, das macht sie vielleicht noch mal so ein bisschen gefährlicher. Und ich glaube, das hat der vergangene Spieltag ja schon gezeigt, wo Bayer Leverkusen in Heidenheim vermeintlich beruhigend 2-0 führte und letztlich mit einem 3-3 zufrieden sein musste. Also Kampfgeist ist in Bezug auf jedes einzelne Spiel beim 1. FC Heidenheim mit Sicherheit immer gegeben. Und das wird auch am kommenden Samstag der Fall sein im Borussia-Park. Also insofern, da wird sich Borussia mit Sicherheit auch nicht irgendwie in eine falsche Situation bringen, dass sie glaubt, dass das ein einfaches Spiel ist, nur weil es gegen einen vermeintlich abgeschlagenen Tabellenletzten geht.
Ja, man kann in diesem Spiel ja unheimlich viel bewegen schon. Also ein weiterer Sieg und dann vielleicht eine günstige Konstellation der Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Das kann ja schon ein Riesenschritt dahin sein, dass man eben nicht mehr so groß nach unten gucken muss und nicht mehr so viel Angst haben muss. Es wird sicherlich bis zum Ende der Saison spannend bleiben und man sollte sich nicht in Sicherheit wiegen. Aber es kann ein ganz, ganz wichtiger Schritt sein, dieses Heimspiel zu gewinnen und die Distanz auf die gefährlichen Plätze 16, 17, da auf jeden Fall noch weiter zu vergrößern. Es geht ja vor allem um den Relegationsplatz Nummer 16 und da vielleicht den Abstand nochmal zu vergrößern. Das ist die große Chance, indem Borussia Mönchengladbach ihre Hausaufgaben macht gegen die Heidenheimer. Bisher, die Heimbilanz ist ja in Ordnung gegen diesen Club. Thomas, da gab es, glaube ich, noch keinen Ausrutscher.
Nee, grundsätzlich bisher gegen den 1. FC Heidenheim gab's generell noch keine Niederlage in der Bundesliga. Insofern, das würde jetzt für Gladbach sprechen, aber du hast es angesprochen, die Hauptmotivation wird sein, die eigene Situation im Abstiegskampf wieder ein Stück zu verbessern. Das hat ja in den vergangenen Wochen auch schon funktioniert, vor allen Dingen eben dank der beiden Heimsiege. Und ich glaube, diesen Flow jetzt mitzunehmen nach dem 1-0 gegen Union Berlin und nach dem 2-0 gegen den FC St. Pauli vor heimischem Publikum nachzulegen, ich glaube, das muss eben dieses das sein, was die Gladbacher jetzt mitnehmen in diese Partie. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass diese beiden Spiele, diese beiden Heimsiege jetzt fußballerisch noch nicht das Gelbe vom Ei waren. Insbesondere eigentlich jetzt eher das Spiel gegen St. Pauli. Aber die Basis war die defensive Stabilität. Das ist ja immer ein Thema in der Mannschaft in den vergangenen Jahren. Und nachdem man das im vergangenen November ganz gut geschafft hat mit 5 Spielen und nur einem Gegentor damals in der Zeit, in der Phase, ist das jetzt zumindest bei diesen beiden Heimsiegen auch gelungen, dem Gegner so gut wie nichts anzubieten. St. Pauli hatte eine Chance, bei Union Berlin kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, dass es da eine richtige Torchance gegeben hätte. Ja, und das muss halt die Basis sein, auf der man dann aufbaut und vielleicht eben ein bisschen mehr kreiert, als das vor allen Dingen gegen St. Pauli der Fall war. Da war die Mannschaft vor allen Dingen sehr, sehr effizient, hat aus wenigen Torchancen, klaren Torchancen dann 2 Tore gemacht und das hat ausgereicht. Und ja, in dem Maße muss es jetzt eben gegen Heidenheim weitergehen.
Ja, definitiv. Und der spielerische Moment, der sollte sicherlich nochmal ein bisschen herausgearbeitet werden. Wir werden dann ja später über die Aufstellung sprechen und darüber diskutieren, wie man eben diesen spielerischen Moment dann nochmal strapazieren kann und wie man den auch verbessern kann. Weil das ist ja auch das, was Eugen Polanski klar gesagt hat, dass ihm das fußballerisch dann doch noch zu wenig ist. Zuletzt in Köln war das ja nun ein Derby, das, sagen wir mal, jenseits vieler Normen stattgefunden hat durch diese skurrile Anfangsphase, da das Spiel ja eine eigene Dynamik bekommen hat und natürlich als Derby ohnehin erstmal über ganz andere Dinge funktioniert hat und der Fußball da mit Sicherheit nicht das vorrangige Ding war im Kölner Stadion. Die Gladbacher haben Rückstand aufgeholt, Vorsprung verspielt, am Ende ein 3-3 einen Punkt geholt und ich glaube, wenn man seine Heimspiele gewinnt und dann auswärts einen Punkt mitnimmt, auch wenn er natürlich eine verspielte Führung war, aber dieser Punkt ist dann unheimlich wertvoll, wenn man jetzt das Spiel gegen Heidenheim gewinnt und ja, du hast es gesagt, die Gladbacher haben zu Hause ihre Hausaufgaben gemacht und ich bleibe auch dabei, Im Moment geht es wirklich vor allem um Ergebnisse. Die haben die Gladbacher zuletzt geliefert und sorgen damit dafür, dass man dann vielleicht in einer Schlussphase, in der man dann schon eine gewisse Sicherheit, was die Tabelle angeht, was die Abstiegsgefahr angeht, hat, dass man dann auch wirklich fußballerisch wieder den Kopf anders frei hat, als im Moment, wo es wirklich darum geht, dieses Spiel gegen Heidenheim zu gewinnen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch nicht weiter drüber unterhalten. Da kann es wirklich nur einen Auftrag geben, nämlich einen Heimsieg gegen einen Tabellenletzten in einer solchen Situation. Da darf man sich einfach keine Blöße geben. Das ist der Druck, den die Gladbacher haben. Eugen Polanski hat gesagt, meine Mannschaft kann mit Druck umgehen. Union Berlin hat es geklappt, gegen FC St. Pauli hat es geklappt. Und es muss jetzt auch klappen, weil dann würden die Gladbacher sich einfach schon ein ganz großes ganz große Sorgen von der Seele spielen und gewinnen vor allem. Das ist der Auftrag für den Samstag. Es wird ja auch, Thomas, vielleicht reden wir darüber noch kurz, bevor wir uns dann der Ausstellung widmen. Es wird ja auch für Rocco Reitz ein besonderes Spiel sein. Rocco Reitz hat verkündet, beziehungsweise es wurde verkündet und Rocco Reitz hat sich dann dazu geäußert, dass er am Saisonende Borussia Mönchengladbach verlassen wird. Und es ist das erste Heimspiel nach dieser Verkündung. In Köln gab es keine Reaktion der Fans in seine Richtung. Jetzt ist die Frage, wie wird es sein beim Heimspiel gegen Heidenheim? Ich sage, voller Fokus auf den Abstiegskampf, voller Fokus auf die Mannschaft und an Rocco Reitz, der in Köln gezeigt hat, dass das, was er angekündigt hat, wirklich alles zu geben, bis zuletzt für Borussia Mönchengladbach, der das definitiv im Müngersdorf auch auf den Platz gebracht hat.
Ja, und das hat ja Rocco Reitz auch sofort in seiner Abschiedsankündigung herausgestellt, dass es dort natürlich keinen Unterschied machen wird jetzt und er weiterhin für Borussia Mönchengladbach alles gibt. Das haben die Verantwortlichen Ruben Schröder und Eugen Polanski genauso gesagt und da wird es keinen Zweifel dran geben und deswegen glaube ich auch, dass die Fans das entsprechend anerkennen werden. Natürlich, aber das gehört irgendwo auch zur Gladbacher DNA. Der Verein und die Fans müssen sich immer wieder arrangieren damit, dass Eigengewächse gehen, dass Führungsspieler, Leistungsträger den Verein verlassen zu einer Phase, wo man denkt, Mensch, bleib doch noch oder mach deinen Weg weiter hier, werd sogar ewiger Borusse. Das ist natürlich bei Rocco Reitz dann auch eher nochmal so ein Thema, weil er eben Gladbacher von Kind auf ist. Aber man muss es akzeptieren, das ist die Realität, dass er in Leipzig andere Möglichkeiten hat. Und ich glaube, es hat natürlich auf der einen Seite schon Beispiele gegeben, wo Spieler sozusagen nicht so nett verabschiedet worden sind. Aber es hat auch Beispiele gegeben, da denke ich jetzt beispielsweise an Marco Reus vor 14 Jahren, 2012, da stand der Wechsel im Januar schon fest. Und Marco Reus ist vorangegangen mit Leistung weiterhin, hat eine wahnsinnige Saison gespielt, die Mannschaft hatte Erfolg. Das ist natürlich jetzt in der jetzigen Phase nicht vergleichbar. Jetzt geht es um den Klassenverbleib. Aber wenn die Mannschaft das schafft und Rocco Reitz seinen Teil dazu beiträgt, dann ist ja allen geholfen und natürlich spielt Rocco Reitz keine richtig gute Saison. Er kämpft sich da genauso durch wie das gesamte Team, aber er kämpft auf jeden Fall und das ist ja das Entscheidende. Und ich glaube, das wissen die Fans auch zu honorieren. Da wird es genug geben, die sich was anderes gewünscht hätten für den kommenden Sommer, vielleicht auch zumindest einen anderen Verein, wo er hinwechselt. Aber letztlich auf der einen Seite bringt es sehr, sehr viel Geld dem Club und ich glaube, dass das die Mehrheit auch verstehen wird und dass dann entsprechend der Fokus, wie du es schon gesagt hast, und das ist das Entscheidende, dass der Fokus auf dem Sportlichen liegt und die Mannschaft, und dazu gehört Rocco Reitz, dann entsprechend am Samstag unterstützt wird.
Ganz genau. Also das hat ja auch insbesondere beim Heimspiel gegen Union Berlin war ja diese Unterstützung da und ich glaube, das ist auch gerade gegen einen so, ja, es ist schon schwer einzuschätzender Gegner, das würde ich schon sagen, enorm wichtig, dass eben der Borussia Park auch hinter der Mannschaft steht, dass die Mannschaft natürlich auch Dinge auf dem Feld tut, um einfach die Zuschauer auf ihre Seite zu bekommen. Und Rocco Reitz ist ja einer von diesen Emotionsspielern. Und ich glaube, da würde man ihm wirklich Unrecht tun, wenn man glauben würde, dass er sich hier irgendwie vor dem letzten Spiel, vor der letzten Sekunde der Saison von Borussia Mönchengladbach verabschiedet. Das ist sein Club, das ist der Club, wenn er nicht Fußballprofi wäre, würde er wahrscheinlich in der Kurve stehen. Also da ist er wirklich über alle Zweifel erhaben und somit gibt es da auch überhaupt gar kein Vertun, dass man als Fan, ja, es geht um RB Leipzig, ist gut, Rocco Reitz sieht dort aber seine Perspektiven für seine Karriere, für sein Fortkommen eben und das muss man dann einfach auch akzeptieren, wurde ja genug drüber gesagt und deswegen also jetzt gegen Heidenheim und auch in den folgenden Spielen, es gibt ja noch das Heimspiel gegen Mainz, gegen Hoffenheim, gegen Dortmund, also da wird es ja dann noch genug Gelegenheit geben, für ihn zu zeigen, dass er Worten Taten folgen lässt, wie er es in Köln getan hat und wie er es mit Sicherheit auch gegen Heidenheim tun wird und auch für die Fans ihn dann entsprechend auch zu verabschieden. Du hast angesprochen, es gab eben diese Fälle wie bei Marcus Thuram oder auch Thorgan Hazard und auch Rami Benzebaini, die dann mit Pfiffen bedacht wurden, als klar war, dass sie gehen würden. Wobei sich ja auch da die Entscheidungen länger hingezogen haben. Das darf man nicht vergessen. Bei Marco Reus und auch Marc-André Ter Stegen, der vielleicht noch vergleichbarer sogar ist mit Rocco Reitz, weil er eben auch ein Eigengewächs war und über die gesamte Jugend der Borussen hochgekommen ist bis ins Profiteam. Da ging das auch ganz reibungslos, als klar war, dass er den Verein verlassen wird, dann zum FC Barcelona gegangen ist 2014. Also daran dürfen sich die Fans gerne orientieren und würden damit ja auch der Mannschaft helfen. Und ich glaube, das ist wirklich der absolute Fokus und da bin ich mir relativ sicher, wenn die Pressekonferenz zum Spiel ist und dieses Thema aufkommen wird, ist genau das Plädoyer von Ruven Schröder und auch Eugen Polanski. Leute, es geht um Borussia Mönchengladbach, das hat Eugen Polanski ja auch ganz klar gesagt, dass es um den Club geht, um den Erfolg des Clubs und jeder Einzelne, jeder Fan, jeder Spieler dafür verantwortlich ist, in diese Richtung zu schauen und das wird das Plädoyer sein. Auch von unserer Seite jetzt, Thomas, und damit würde ich sagen, widmen wir uns der Aufstellung für das Spiel gegen Heidenheim.
Aufstellungstipp.
Reden wir über das Tor, aber darüber müssen wir nicht groß reden, denn dort wird ja nur einer stehen, glaube ich. Da gibt es kein Vertun. Das wird Moritz Nikolas sein, Thomas.
Genau, Moritz Nikolas hat zu den Profis gehört, die ein bisschen ruhiger angehen lassen konnten und durften in der ersten Trainingswoche der Länderspielpause. Wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, dann wird er natürlich zwischen den Pfosten stehen, wird fit sein und der Mannschaft wieder so ein Rückhalt sein wollen, wie er das in den vergangenen Wochen und Monaten war.
Und dann würde ich fast mal vermuten, also Dreierkette ist, glaube ich, die defensive Formation, in der Eugen Polanski sich bis zum Saisonende bewegen wird. Wie es dann in Zukunft sein wird, ich werde mich demnächst nochmal damit beschäftigen, ob da vielleicht auch irgendein System oder ein System, was auf einer defensiven Viererkette basiert, für die Zukunft vielleicht das Passendere sein könnte. Aber jetzt im Moment ist da diese Dreierkette und die hat sich im Grunde genommen genauso aufgestellt und eingespielt, wie es Moritz Nikolas im Tor getan hat, in dieser Konstellation mit Philipp Sander, Nico Elvedi und Kevin Dix. Jeder für sich, glaube ich, ein Typ, der Mannschaft richtig gut tut. Jeder für sich ein Führungstyp, der in den entscheidenden Situationen dabei sein kann. Und der Sander hat in Köln dann sein zweites Saisontor gemacht, wieder ein Derby-Tor geschossen, damit natürlich schon mal ein Argument eingesammelt. Man hat einen Kevin Dix, der, finde ich, jetzt in diesen in dieser, gerade in der Rückrunde nochmal ganz anders groß sich aufgestellt hat, auch als Führungsperson, hat das Elfmeter-Tor gegen Union Berlin in der Nachspielzeit per Elfmeter erzielt. Ja, und Nico Elve, die ist eigentlich der konstanteste Feldspieler in dieser Saison, zeigt, dass er mit seiner Reife, mit seiner Art, mit seiner Ruhe ganz einfach der Mannschaft gut tut. Also diese Dreierkette finde ich richtig gut und würde mich extrem wundern, wenn Eugen Polanski da auch nur eine Position ändern würde.
Ja, so geht's mir auch. Da glaube ich auch nicht, dass irgendwas passieren wird. Klar, Nico Elvedi spielt noch gegen, spielt mit der Schweiz noch jetzt unter der Woche. Ich glaube, Kevin Dix hat kein Spiel mehr. Der wird jetzt dann, denke ich mal, relativ zeitnah zurückerwartet werden können. Philipp Sander ist vor Ort, hat wie Moritz Nikolas ein bisschen rausnehmen können in den vergangenen Tagen, hat ein bisschen durchschnaufen können. Also die drei werden die Dreierkette wieder bilden. Es stehen mit Marvin Friedrich und Fabio Chiarodia noch zwei Spieler zur Verfügung. Dazu Kota Takay, der allerdings jetzt erst wieder ins Training einsteigt. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt schon wieder eine Option ist fürs Wochenende. Dafür war er jetzt schon zu lange raus, hat ja mehrere Wochen jetzt wegen muskulärer Probleme gefehlt. Also insofern ist nicht davon auszugehen, dass es dort eine Änderung gibt. Ja, und dann sind wir vielleicht bei den beiden Außenbahnpositionen. Wenn mit Dreierkette gespielt wird, sind das ja Schienenspieler, wie man das heutzutage so schön nennt. Und da gibt's ja dann immer die Frage, wie ist man da aufgestellt? Wo spielt Jens Castrop? Er hat zuletzt mehrmals auf der linken Seite gespielt, vielleicht etwas überraschend auf der linken Seite begonnen, hat das da aber sehr gut gemacht und müssen wir ja nicht groß drüber reden, war der Derby-Held, auch wenn es keinen Sieg gab, mit 3 Scorerpunkten, mit einem Doppelpack und einer Vorlage. Also dort würde ich davon ausgehen, dass er auf der linken Seite verbleibt und auf der rechten Joe Skelly spielen wird. Joe Skelly hatte jetzt nicht so einen guten Derby-Auftritt, hat dafür davor beim 2:0 gegen St. Pauli ein Tor vorbereitet. Also ich glaube nicht, dass dort Eugen Polanski Änderungen vornehmen wird. Lukas Ulrich stünde bereit auf der linken Seite. Er hat auch ein sehr auffälliges U21-Länderspiel am vergangenen Freitag geboten. Hat beim 3:0-Sieg gegen Nordirland 2 Tore direkt vorbereitet und hat so eine etwas andere Rolle gehabt. Hat sehr, sehr oft im Strafraum aufgetaucht, sehr weit eingerückt gewesen, immer wieder. Damit hat er so ein bisschen Platz geschaffen für den Außenbahnspieler. Das war größtenteils Kölns Said El Mala. Also insofern vielleicht eine etwas andere Herangehensweise. Hat das, wie gesagt, sehr gut gemacht und war auffällig. Aber ich glaube, dass es dort eben keine Änderungen geben wird. Deswegen für mich Castrop links und Skelly rechts. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, wir hatten das ja zuletzt auch mal angesprochen. Die Frage ist für mich, wie viel Offensive und wie viel Spielkultur will jetzt Eugen Polanski auch gegen Heidenheim im Kader haben? Er hat es bisher nicht groß genutzt und es gibt ja noch diese Variante, Franck Honorat auf die Schiene zu stellen und mit ihm dann über die Seite zu kommen und damit einen offensiv denkenden Spieler mehr in der ganzen Geschichte drin zu haben, weil man sich eben vorne eine Position frei macht, die Honorat als zweiter Stürmer beziehungsweise als zweiter Zehner da irgendwie einnimmt. Und es ist eine sehr unwahrscheinliche Variante, aber eine, die ich trotzdem immer wieder mal ins Spiel bringen will. Wie gesagt, wir haben es vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli auch schon diskutiert, Thomas, dass man dadurch eben einfach mehr Offensivgeist auf den Platz bringen würde. Ist es natürlich dann sehr, sehr offensiv, wenn man mit Castrop und Honorat dann auf den Seiten spielen würde. Aber ja, es gibt ja ein Beispiel dafür, damals André Schubert mit Ibo Traoré und Patrick Herrmann die Seiten besetzt in einem ähnlichen Spielsystem. Also kann man sich vorstellen, Honorat dann sozusagen als Spielmacher über den Flügel, Castrop auf der anderen Seite. Das wäre schon eine beeindruckende Geschichte auch für den FC St. Pauli, aber natürlich eine, die möglicherweise auch die Stabilität ein bisschen angreift. Und du hast es völlig zu Recht gesagt, diese Stabilität ist natürlich auch ein wichtiger Faktor für den Erfolg gewesen, die Null, die Gladbach schon so oft gehalten hat in der Saison, die sollte auch gegen den ersten FC Heidenheim ein wichtiges Prinzip sein. Also von daher ist die Frage, ob Polanski dann tatsächlich diese extrem offensive Aufstellung mit Honorar und mit Kastrop auf dem Flügel da sehen würde. Ansonsten, wenn es eben nicht Honorar ist, würde ich tatsächlich auch bei Skelly sein. Aber nochmal diese Honorar-Variante für den Hinterkopf, vor allen Dingen, weil man dann ja ein bisschen Spielraum hat, Thomas, über was die vorderen Positionen angeht. Und das macht es dann ja interessant. Und da denkt man natürlich an einen Vel Moya, der alleine schon durch seine Startelf-Premiere gegen St. Pauli dort ganz einfach ja für positive Stimmung gesorgt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass Eugen Polanski vielleicht auch in einer Konstellation mit Skelly und Honorar dann eben vorne dann wieder darauf setzt, dass eben Vel Moya zu den ersten Elf gehört.
Ja, und ganz kurz nochmal zurück zu Honorar. Ich gebe ja zu, ich habe da genau auch dafür plädiert, vor dem St. Pauli-Spiel das vielleicht nochmal mit ihm auf der Schiene zu machen, um vorne Platz zu haben, um mehr Wucht reinzubringen. Ja, da hat sich Eugen Polanski anders entschieden. Franck Honorar war dann gar nicht in der Startelf. Aber ich denke, er wird, der Franzose wird wieder dabei sein, hat ja gegen Köln auch ja einen gewissen Formanstieg auch hinterlegen können. Also insofern glaube ich, dass er dabei ist. Aber wir gehen jetzt zuerst ins zentrale Mittelfeld. Und du hast es gerade schon gesagt, das ist ja die Frage, wie viel Offensivstärke bringt man rein? In Köln war es so, dass es eher wieder ein kompaktes Mittelfeld mit drei Spielern gab, mit Rocco Reitz, Yannick Engelhardt und Kevin Stöger. Ich vermute oder ich würde da zu übergehen, auf zwei zu setzen, auf Yannick Engelhardt und auf Rocco Reitz, damit eben Platz ist für einen weiteren Offensivspieler, also einen dritten Offensivspieler neben Stoßstürmer Haris Tabakovic. Das nehme ich jetzt mal vorweg, dass ich davon ausgehe, dass Tabakovic natürlich wieder beginnen wird in der Sturmzentrale und dass es dann eben noch zwei Positionen gibt. Eine besetzt Franck Honorar, das ist dann eher so die halbrechte Seite und die andere. Und da wäre jetzt dann die Frage, wenn Kevin Stöger nicht spielt, der das ordentlich gemacht hat in den vergangenen Wochen und ja auch ein ganz wichtiger Faktor war mit seinem Freistoßtor gegen den FC St. Pauli beim 2:0 Erfolg, dass wenn man dort eben die etwas offensivere Note reinbringen will, dann eben noch Hugo Bolin oder Vel Moya hat. Und ich bin da bei dir, ich glaube, dass ein Ticken für Moya sprechen würde. Er war jetzt nicht so ein Faktor im Spiel gegen St. Pauli, als er begann. Gegen Union war er ein bisschen besser in der Partie, aber das muss man ja einem 17-Jährigen absolut zugestehen und kann jetzt auch keine Wunderdinge von ihm erwarten. Grundsätzlich, und das hat er jetzt auch in Osnabrück gezeigt, ist er da schon ist ihm einfach anzusehen und anzumerken, dass er gegenüber den anderen Spielern, die dort ja zum Teil zwar ein bisschen älter als er sind, aber die eben noch nicht so diese Erfahrung gegen im Männerfußball haben, dass er sich da schon sehr, sehr gut durchzusetzen weiß, auch wenn er insgesamt relativ schmächtig noch ist, obwohl er schon zugelegt hat. Aber er weiß sich dort durchzusetzen, er weiß sich aus schwierigen Situationen zu befreien. Und ja, er bringt eben diese Frische mit und dieses Unbekümmerte. Da haben wir auch vor zwei Wochen, kann ich mich erinnern, drüber gesprochen, als es um die Elf gegen St. Pauli ging. Also insofern, ich würde dort auch einen Ticken Moya eher in der Startelf sehen.
Ich denke auch, dass einfach diese Unbekümmertheit, das ist einfach wichtig für dieses Spiel. Es wird mit Sicherheit ein Spiel werden, wenn man nicht es schafft, als Borussia Mönchengladbach ein ganz frühes Tor hinzulegen. Ja, wie man sagt, ein dickes Brett, das gebohrt werden muss. Heidenheim wird sicherlich da massiv defensiv spielen, um dann ja nach typischer Art über Standardsituationen, über lange Bälle, über zweite Bälle da vorne dann auch Akzente zu setzen. Ja, deswegen kann dann gerade so ein unbekümmerter und dribbelstarker und ein bisschen rotznäsiger Spieler, wie es der Vel Moya eben ist, ja, der kann da richtig schon helfen und er wird natürlich heiß drauf sein, dann auch irgendwann oder möglichst schnell sein erstes Heimtor zu erzielen, nachdem er ja in München getroffen hat. Also sprechen wirklich viele Faktoren dafür. Für Kevin Stöger spricht natürlich die Erfahrung und dass er eben einer ist, der auch, sagen wir mal, die härtere Gangart gut aufnehmen kann. Wobei, da bleibe ich auch dabei. Ich finde, dass Vail Moya, was die körperlichen Dinge angeht, aber richtig gut dasteht für seine Statur, da oftmals auch mit größtem Einsatz der Gegenspieler gar nicht zu Boden zu ringen ist. Also von daher finde ich, ist er auch da gut gewappnet. Und Stöger wäre natürlich einer, der dann, bei dem man immer so diese genialen Momente irgendwo im Hinterkopf hat. Und die erwartet man ja auch von ihm. Gegen St. Pauli kam dann eben dieser Freistoß, der die Tür aufgemacht hat zum Sieg. Also da hat Eugen Polanski schon auch eine gute Möglichkeit, vielleicht auch von der Bank, entweder mit Stöger, Moya, wir haben noch gar nicht über Ugo Molin gesprochen, der, ja, ich würde sagen, so ein bisschen dazwischen ist. Er ist halt noch jemand, der sich in der Bundesliga beweisen will, ist auch einer, den die Gegner vielleicht noch nicht so gut einschätzen können, wie vielleicht ein Kevin Stöger, der auch ein gewisses Überraschungsmoment also in die Mannschaft reinbringt, der aber natürlich im Vergleich zu Vail Moya schon deutlich gestandener ist als Spieler, als Profi, als erst mit seiner Erfahrung aus Dänemark und aus Schweden. Und deswegen dort natürlich eine ganz andere, ja, Präsenz auch schon haben kann. Ich bin sehr gespannt, würde aber tatsächlich erstmal bei dieser Konstellation mit Vail Moya bleiben und dann eben mit Franck Honorat als, ja, als hängende Spitze, als zweite Spitze, als verkappte Zehn, wie man es immer nennen will, hinter Haris Tabakovic oder eben auf gleicher Höhe mit Haris Tabakovic. Wichtig ist einfach, dass eben die Außenbahnspieler, und da sind dann Kastrop und natürlich dann auch Skelly, wenn wir dabei bleiben, gefragt. Das würde vielleicht sogar dann für Ulrich sprechen und Kastrop auf der anderen, auf der rechten Seite, eben Bälle in den Strafraum zu kriegen, immer wieder Bälle in den Strafraum zu kriegen, um Haris Tabakovic mal wieder besser ins Spiel zu bekommen. Er hatte jetzt wirklich ein paar Spiele, wo er sich unheimlich schwer tat. Er hat gearbeitet, gekämpft, in der Defensive Bälle geklärt, aber vorne nicht so richtig zur Geltung gekommen. Also von daher, da ist noch Nachholbedarf. Das ist dieses spielerische Moment, was ich meine. Und das ist immer wieder der Auftrag, einfach zu sagen, wir haben vorne diesen Mittelstürmer-Typ, diesen klassischen Mittelstürmer-Typ, also ab in den Strafraum mit dem Ball hin zu Tabakovic und wenn es dann nur Ablagen sind, um aus der zweiten Reihe dann zu schießen. Also da sollten die Gladbacher wirklich gucken und ich fand, dass es in den letzten Spielen auch schon besser geworden ist. Ich habe irgendwann mal eine Geschichte gemacht, so einfacher zum Abschluss zu kommen. Und wenn ich dann an Kastrop denke mit seinem Fernschuss in Köln, an das Freistoßtor von Stöger gegen St. Pauli, das sind dann ja genau diese Dinger, wo man wirklich mit einer einfachen Aktion dann auch zum Torerfolg kommt. Und ich glaube, dass das auch in den kommenden Wochen ein wichtiger Faktor sein wird, einfach nicht zu viel, nicht zu verschnörkelt zu spielen, was ja auch Ruven Schröder gefordert hat, sondern ganz klar Richtung Tor, Richtung Tabakovic und aus dieser Situation eben was zu machen. Das ist der Auftrag fürs Heidenheim-Spiel, Thomas, und ja, die Mannschaft steht, glaube ich, die wir uns ausgedacht haben, mit ein paar Nuancen, mit ein paar Optionen, die Eugen Polanski dann vielleicht nutzen kann, insbesondere Flügel und vorne in der Konstellation, aber ja, also am Ende geht es jetzt ums Ergebnis, ja, auch bei uns, Thomas, und ich überlasse dir gerne den Vortritt, wobei ich jetzt von der Tendenz her, glaube ich, sage, werden wir uns nicht unterscheiden.
Da kann ich mich jetzt auch erinnern an unsere Podcast-Folge vor dem Spiel gegen St. Pauli, da durfte ich auch beginnen, was den Tipp angeht und hatte mich auf ein, sagen wir mal, relativ optimistisches 3-0 eingestellt und da hast du, glaube ich, reagiert mit einem 2-0. Ich würde jetzt den Spieß umdrehen, ich würde jetzt diesmal 2-0 tippen, weil vielleicht ein Punkt dazu noch, wir reden ja immer über die Startelf, ich glaube, und das hast du eben auch mal in ein, zwei Sätzen angedeutet, es kommt dann eventuell ja auch wieder auf die Einwechselspieler an, auf die Joker. Ich meine, wir erinnern uns jetzt alle noch an das Spiel gegen Union Berlin. Man wünscht sich bei solchen Heimspielen ja, dass man gut reinkommt, dass man vielleicht früh in Führung geht und diesen Schwung mitnimmt und so. Aber wenn das dann mal nicht klappt und wenn es dann in der 70., 80. immer noch 0-0 steht, dann braucht es auch Joker, die eine Wirkung erzielen, die was provozieren. Hugo Bolin hat das dann damals geschafft mit dem herausgeholten Elfmeter. Schuto Machino kam damals als zweite Spitze rein, hatte jetzt nicht die großen Szenen oder so, aber dadurch entstand einfach mehr Wucht, mehr, ich sag jetzt mal, Chaos im Unioner Strafraum. Ich denke, das wird halt auch wichtig sein, dass die Einwechselspieler dann da sind, wenn sie insofern noch gebraucht werden, als dass es vielleicht knapp ist. Und ja, ich glaube 2-0, das würde jetzt so ein bisschen die Serie, die man zu Hause begonnen hat, fortsetzen. Und da habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass das der Mannschaft gelingen wird.
Ja, dann drehen wir doch den Spieß einfach komplett um. Und ich sage jetzt 3-0, Gladbach schafft es, ein frühes Tor zu erzielen und darauf aufbauend dann eben dieses Spiel klar zu gewinnen. Weil einfach eine gewisse Sicherheit jetzt auch durch die letzten Spiele da ist. Man hat in Köln 3 Tore erzielt, man hat gegen St. Pauli zweimal getroffen und ich denke, dass das durchaus möglich sein sollte. Polanski wird mit Sicherheit, die Borussen werden mit Sicherheit auf dieses frühe erste Tor spielen, damit gar nicht erst diese Situation, die du angesprochen hast, die aber nicht unrealistisch ist, definitiv. Also gerade diese Geduld, die wird jetzt auch in den kommenden Wochen in der sogenannten Crunch-Time der Saison, wird die natürlich eine Rolle spielen. Und aber ich sag jetzt mal, die schaffen es am Samstag, die Borussen, da ein anderes Zeichen zu setzen und relativ früh in Führung zu gehen und dann eben dieses Spiel hinten raus relativ klar mit 3-0 zu gewinnen. Bin gespannt, inwieweit es umgesetzt wird. Bin auch gespannt auf die Stimmung, wirklich. Also es gibt ja schon viele Fans, die da mit Rocco Reitz und seiner RB-Entscheidung da etwas sehr fremdeln und das nicht nachvollziehen können. Ich meine, man muss es einfach sportlich sehen, dass es für Rocco Reitz eben diese Möglichkeit ist, dann auch international zu spielen, sich in Richtung Nationalmannschaft anders aufzustellen. Das ist einfach so, das kann Borussia Mönchengladbach derzeit nicht bieten, das ist ganz klar. Ich glaube, wenn Gladbach da wirklich konkret um Europa mitspielen würde, dann würde die Geschichte auch anders aussehen. Aber nochmal, es ist wirklich wichtig, dass in diesen Spielen, die jetzt noch anstehen, alles nur wirklich auf die Ergebnisse geht und es wirklich um den Club geht, dass der Club sich wirklich möglichst schnell komplett aller Sorgen entledigt. Und da ist dieses Heimspiel Heidenheim einfach unfassbar wichtig. Das darf keiner unterschätzen. Und deswegen alles dran setzen, die Mannschaft zu unterstützen, die Mannschaft alles dran setzen, wirklich auch die Fans auf ihre Seite zu ziehen mit einer guten, möglichst auch fußballerisch guten Leistung. Und das wäre, glaube ich, dann so das Ding, wenn man sagt, das wäre ein richtig gelungener Samstag, wenn alles gelingt. Aber vor allem, Thomas, glaube ich, muss gelingen, ganz egal, was am Ende dann da steht, ob 2-0, 3-0, 1-0, 2-1, 3-2, whatever, dass die Gladbacher dieses Spiel gewinnen. Und da gibt's, glaube ich, keinen Zweifel.
Und du hast eben das Spiel nochmal gegen Union Berlin angesprochen, was die Stimmung angeht. Also ich glaube, da war es wirklich eine perfekte Symbiose. Und ich meine, wir sitzen ja im Stadion sehr zentral und auch sehr neutral. Und da war es aber zu spüren und da war das auch nachzuvollziehen, was das für einen Effekt haben kann, wenn das Stadion hinter einem steht und die Mannschaft auf der anderen Seite aber auch eben etwas dafür getan hat, dass die Fans spüren, sie will, sie ist drin. Es hat halt einfach in den vergangenen Jahren zu oft auch Heimspiele gegeben, wo dieses Gefühl vielleicht nicht so da war, wo man so gedacht hat, das ist so ein Trott. Und das war gegen Union nicht der Fall, war auch gegen St. Pauli nicht der Fall, aber gegen Union war das extremst zu spüren. Und da war es halt eben so eine perfekte Konstellation, in Anführungsstrichen, weil es eben so schwierig war, dieses dicke Brett, von dem ja auch Eugen Polanski gesprochen hat, dieses dicke Brett Union Berlin durchgebohrt zu bekommen. dass da immer dann ein Ticken Glück dabei ist, wenn man dann ganz spät so einen blöd verschuldeten Elfmeter, sage ich jetzt mal aus Berliner Sicht, bekommt. Das gehört dazu, aber man hat es provoziert und das hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das ganze Stadion das provoziert hat, um dieses Spiel dann am Ende zu gewinnen. Ja, und da kann ich dann nur sagen, Wiederholung erwünscht am kommenden Samstag.
Genau, Ruven Schröder hat damals von einer Benchmark gesprochen und das gilt sowohl sportlich als auch was die gesamte Stimmung im Stadion angeht. Also daran können sich die Borussen orientieren und wenn das gelingt, sowohl fußballerisch, einsatztechnisch, fußballmäßig, kämpferisch, vom Willen her und eben auch von der Unterstützung, von dieser Stimmung im Stadion, dann sollte das auch mit dem wichtigen Heimsieg gegen Heidenheim gelingen am Samstag. Und in diesem Sinne für den Moment eine gute Woche allen und mit einer gewissen Vorfreude auf ein wichtiges Fußballspiel am Samstag. Tschö.
Ciao, macht es gut.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de